Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir fragen heute, ob das Gesundes Herzgesetz von Karl Lauterbach zu sehr auf Medikamente und zu wenig auf Prävention, also Bewegung und gesunde Ernährung setzt. Aber auch die Tiergesundheit beschäftigt uns. Wir klären, was die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit noch ausrichten kann. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind mit rund 350.000 Fällen jährlich die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Da möchte Gesundheitsminister Karl Lauterbach gegensteuern mit dem Gesundes Herzgesetz. Das Bundeskabinett hat heute Morgen einen entsprechenden Gesetzesentwurf beschlossen. Demnach sind regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen auch im Kinder- und Jugendalter geplant, unter anderem um erblich bedingte Fettstoffwechselstörungen zu erkennen. Außerdem soll bei Betroffenen früher mit Cholesterin und Lipidsenkern gegengesteuert werden. Mehr Prävention, also Bewegung und gesunde Ernährung, wären aber sinnvoller als der Griff zu Statinen und anderen Medikamenten, bemängeln die Kritiker von Lauterbachs Gesetzesentwurf. Ich habe vor der Sendung mit einem von ihm gesprochen, mit Professor Martin Scherer. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Und ich wollte von ihm wissen, ob das Gesetz eigentlich in die richtige Richtung weist.
Das Gesetz geht leider nicht in die richtige Richtung. Es macht unsere Versorgung ineffizienter. Unser System krankt schon jetzt daran, dass wir nicht effizient sind, dass gesunde Früherkennungsuntersuchungen wahrnehmen, um sich ihre Gesundheit bestätigen zu lassen. Und die es eigentlich bräuchten, die eigentlich Früherkennungsuntersuchungen bräuchten, die werden oft nicht erreicht. Und so schlecht sind wir in Deutschland nicht. Wir haben die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit seit 1990 halbieren können.
Dieser Gesetzentwurf plant regelmäßige Check-ups auf Risikofaktoren im Alter von 25, 40 und 50 Jahren. Ist das nicht doch eine gute Idee, da mal zu gucken, wie sind die Cholesterinwerte, wie ist die Herzleistung?
Also grundsätzlich ist es natürlich immer gut, die Herz-Kreislauf-Risikofaktoren im Blick zu behalten. Die Idee dabei ist, dass es an die Hausarztpraxis eine Langzeitanbindungen gibt, diese Früherkennungsuntersuchungen, und da gibt es einen IQWiG-Bericht dazu, die erreichen oft die Falschen. Die erreichen die Gesunden, die gerne in die Praxis gehen, um sich dann auch ihre Gesundheit bestätigen zu lassen, die auch gesundheitsbewusst sind. Und die sozial benachteiligt sind und mehr Risiken haben, die werden da meistens nicht erreicht.
Wie kann man die denn erreichen?
Im Grunde genommen müsste man vor der Praxis ansetzen und vor der Klinikstür ansetzen. Man müsste eigentlich da ansetzen, wo unser tägliches Leben stattfindet. Man müsste Bewegungsanreize schaffen, die Schwimmbäder wieder öffnen, Bewegungssport oder Sportprogramme in den Vereinen fördern, das gesunde Essen preiswerter, billiger machen, das ungesunde Essen teurer machen. Mit anderen Worten, wir müssen diese gesellschaftliche Aufgabe bewerkstelligen, das Leben insgesamt gesundheitsförderlicher zu gestalten, und müssen dafür Anreize schaffen. Es bringt nichts, immer mehr Gesunde in die Praxen zu schicken.
Das heißt also, dieser ganze Bereich des alltäglichen Lebens, der über Bewegung und Ernährung gesünder gestaltet werden könnte, der ist vernachlässigt in dem Gesetz. Stattdessen setzt er falsche Akzente.
Weil das dickere Bretter sind, die zu bohren wären, diese gesellschaftliche Verhältnisprävention, diese Gesundheitsförderung auf Bevölkerungsebene. Das ist ein dickes Brett, das ist mir schon klar. Aber das ist es eigentlich, was es bräuchte. Ansatzpunkte finden sich ja dafür auch im Gesetzentwurf. Es wird ja da auch Tabakwerbeverbot angesprochen. Aber man müsste breiter vorgehen. Man müsste schauen, dass es vielleicht eine Zuckersteuer gibt, dass man ungesunde Lebensmittel insgesamt stärker besteuert und dass man für die Bevölkerung Anreize schafft, die sich dann auch im Geldbeutel bemerkbar machen, sich gesundheitsförderlich zu verhalten.
Nun ist in der Gesetzesvorlage ja ein Punkt die Idee der medikamentösen Therapie, unter anderem mit Lipidsenkern bei Fettstoffwechselstörungen, auch bei genetisch bedingten, also erblich bedingten Fettstoffwechselstörungen. Ist das nicht ein sinnvoller Ansatz, zumindest einen Teil der Patienten zu erreichen, bei denen ziemlich klar ist, dass die Cholesterinwerte ihnen Probleme machen werden?
Das Cholesterin ist ja eins von vielen Risikofaktoren. Andere Risikofaktoren sind der Bluthochdruck, Fettleibigkeit, also Adipositas, Diabetes und vor allem auch das Rauchen. Es gibt keine Pille, die so gesund ist wie das Aufhören mit dem Rauchen. Das heißt, man muss mit den Menschen darüber sprechen, und das kann man auch durch Risikorechner gut simulieren, wie kriege ich dein individuelles Risiko am besten runter? Und das kann auch oft ein anderer Ansatzpunkt sein, dass man einfach sagt, wenn Sie gewillt sind, aufzuhören mit dem Rauchen, dann schauen Sie mal, um wie viel Prozent das kardiovaskuläre Risiko runtergeht. Also mit anderen Worten, ja, die Lipidsenkung ist ein Baustein dafür, aber das kann man jetzt nicht per Gesetz verordnen. Das muss man der Ärztin und der Patientin überlassen und die müssen genau schauen, wie man das individuelle Risiko am besten senken kann. Das können unterschiedliche Hebel sein. Das Cholesterin ist einer davon, aber nicht der einzige.
Sie haben mal gesagt, dass dieser Gesetzesentwurf ein einziges Trauerspiel für die evidenzbasierte Medizin ist. Warum wird denn die Evidenz so derart vernachlässigt?
Es ist letztlich nicht zu verstehen, dass klare Evidenzreports rauskommen, wie zum Beispiel jetzt der Bericht des IQWiG, des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, vom Montag dieser Woche. In diesem Bericht wird klar dargelegt, dass es keine Nutzenbelege gibt für ein systematisches Screening von Kindern auf familiäre Hypercholesterinämie.
Also und dennoch, Fettstoffwechselstörung.
Das richtig, ist ja familiäre Fettstoffwechselstörung. Es gibt also laut IQWiG-Bericht dafür keine Evidenz. Und dennoch findet sich jetzt auch in der neuen Fassung, praktisch in der Kabinettsvorlage des gesunden Herzgesetzes, findet sich wieder, dass Kinder systematisch gescreent werden. Wobei unsere Fachgesellschaft, die DGAM, das IQWiG und viele andere sagen, man müsste im Grunde genommen bei Indexpersonen ansetzen. Man müsste danach fragen, gibt es in Ihrer Familie jemanden zwischen 20 und 30, der oder die sehr früh schon an Herzinfarkt verstorben ist? Und diese Kinder, die eine familiäre Vorbelastung haben, die sollte man genauer untersuchen. Aber für ein systematisches Screening gibt es überhaupt gar keine Nutzenbelege. Und darüber setzt sich der Gesetzentwurf einfach hinweg.
Es gibt keinen Nutzen oder keine Nutzenbelege und es gibt wahrscheinlich auch nicht die Kapazität, so viele Menschen in den Praxen zu versorgen.
Wir haben jetzt schon ein Problem, die Versorgung für die Kranken sicherzustellen. Wir haben Nachwuchsprobleme auf dem Land und durch diesen Gesetzentwurf werden ganz viele Gesunde in die Praxen geschickt. Mit anderen Worten, es soll viel, viel mehr Zeit dafür verwendet werden, sich um Gesunde zu kümmern, die dann in der Praxis sind. Und für die kranken Alten mit vielen Krankheiten und auch Medikamenten ist jetzt schon zu wenig Zeit. Das heißt, unsere Versorgung wird ineffizienter und das Ressourcenproblem wird verstärkt.
Über das Gesundes Herzgesetz sprach ich vor der Sendung mit Professor Martin Scherer, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Schon vor 12 Jahren warnte der Weltklimarat IPCC davor, dass im Zuge des Klimawandels auch die geologischen Gefahren zunehmen könnten. Und zwar nicht nur das Risiko von Erdrutschen nach starken Regenfällen, sondern auch das von Erdbeben durch den Anstieg des Meeresspiegels. Mit der Wechselwirkung zwischen Klimawandel und Erdbebengefahr beschäftigen sich inzwischen mehrere Arbeitsgruppen. Und Dagmar Röhrlich fasst für uns den Kenntnisstand zusammen.
The connection is a complex one.
Der Zusammenhang ist sehr komplex. Und es steht ein großes Fragezeichen hinter dieser Verbindung.
Bei der Aussage von Nils Hovius vom Geoforschungszentrum Potsdam geht es um Klimawandel und Erdbeben. Dabei erklärt er, können zwei Faktoren wirken. Einmal geht es um die Temperatur und einmal ums Wasser. Dieser Überzeugung ist auch sein Kollege, der Geophysiker Jeff Freimüller von der Michigan State University.
Während der Temperaturanstieg an der Oberfläche nicht sehr tief in die Erde hineinreicht und wohl keine großen Auswirkungen hat, dürfte das bei der Erosion etwa durch Starkregenfälle anders sein. Denn dann werden Massen umverteilt. Das verändert die Gewichtsbelastung und damit das tektonische Spannungsfeld. Diese Veränderungen können an einer Störung die Wahrscheinlichkeit von Erdbeben tatsächlich erhöhen.
Das zeigt sich zum Beispiel in der Zunahme der Erdbebentätigkeit im südlichen Alaska. Dort scheint die Erdkruste besonders empfindlich auf die abschmelzenden Gletschermassen zu reagieren, erklärt Jeff Freimüller. Weitere Faktoren, die durch den Klimawandel beeinflusst werden und Massen umverteilen, der Anstieg des Meeresspiegels, Dürren, aber auch Stürme und Starkregenfälle oder Erdrutsche. Das lässt sich besonders gut in Taiwan beobachten. Über die Insel ziehen immer wieder starke Taifune hinweg und Taiwan sitzt genau auf der Grenze zwischen der philippinischen Küstenplatte und der eurasischen. Die Kollision der beiden lässt das Zentralgebirge Taiwans höher und höher wachsen. Nils Hovius.
Wir haben uns für ein bestimmtes Ereignis interessiert, nämlich einen Taifun, der Taiwan 2009 getroffen hat. Er war nicht besonders groß, aber er zog nicht weiter und blieb wie ein Loch im Himmel, aus dem sich immer mehr Wasser ergoss. 3 Meter Niederschlag in 3 Tagen. Er war verbunden mit einer enormen Erosion.
Zahllose Erdrutsche verwüsteten die Region und die Flüsse schafften die abgespülten Sedimentmassen weg. Die Folge der Massenverlagerung? Über 2,5 Jahre hinweg stieg die Erdbebentätigkeit stark an. Am stärksten dort, wo die Erosion besonders hoch gewesen war.
Es hat danach andere große Erosionsereignisse gegeben, die jedoch in der Summe nicht auf das hohe Niveau von 2009 kamen. Bei diesen Ereignissen sehen wir keinen Effekt auf die Erdbebentätigkeit. Wir könnten also eine Untergrenze gefunden haben, bei der das Wetter über die Erosionsmenge Einfluss nimmt, wie und wo und wie oft Erdbeben entstehen. Und wenn es um die Erosion geht, dann spielt die jährliche Niederschlagsmenge keine Rolle. Es sind die Extreme, um die es geht.
Die Magnituden der Erdbeben durch Masseverlagerung sind meistens eher klein und die Herde sind oberflächennah. Bei den schweren tektonischen Beben wie dem von Fukushima 2011 ist das ganz anders. Sie entstehen an großen Störungszonen tief in der Erdkruste. Dass der Klimawandel auf sie wirkt, erwartet Jean-Paul Ampuero von der Universität Côte d'Azur eher nicht.
Es ist ja nicht so, dass in Chile wegen des Klimawandels ein Erdbeben der Stärke 9 ausgelöst wird. Das wäre etwas für einen Film, aber eher nicht Realität. Allerdings haben wir in den vergangenen Jahren überraschenderweise extrem flache Erdbeben mit einer Herdtiefe von 1 Kilometer Tiefe und weniger erlebt. Einige dieser sehr flachen Erdbeben könnten wohl tatsächlich auf solche Masseverlagerungen an der Oberfläche zurückgeführt werden.
Und sie könnten durchaus Schäden anrichten, fügt Jean-Paul Ampuero an. Wie etwa das Magnitude 5-Beben, das am 11. November 2019 nahe der Ortschaft Latay in Südfrankreich in rund 1 Kilometer Tiefe entstand und hunderte Häuser beschädigte. Ausgelöst wurde es eventuell durch starke Regenfälle und durch die Masseverlagerung in einem riesigen Zementsteinbruch. Aus dem waren über 200 Jahre hinweg rund 100 Millionen Tonnen Gestein entfernt worden.
Dagmar Röhrlich berichtete. Die Blauzungenkrankheit breitet sich auch in Deutschland immer stärker aus, obwohl mehrere Impfstoffe per Eilverordnung gestattet sind. Inzwischen haben sich Tiere in rund 5000 Betrieben infiziert. Vor allem Schafe und Rinder sind von der Viruserkrankung betroffen. Dabei spielt nicht nur diese aktuell grassierende, hochvirulente Variante des Blauzungenvirus, der Serotyp BTV3, eine Rolle. Auch die Überträger, kleine Mücken, die gnitzen, haben bei der feuchtwarmen Witterung beste Voraussetzung, um das Virus zu verbreiten. Ich habe kurz vor der Sendung mit Professor Martin Bär gesprochen vom Friedrich-Löffler-Institut. Er ist Fachtierarzt für Mikrobiologie und Virologie und wollte von ihm erst einmal wissen, wie wirksam diese 3 Impfstoffe überhaupt sind.
Also die Wirksamkeit dieser Impfstoffe ist gewährleistet durch ein abgetötetes, vollständiges Virus. Das sind also ganz klassische Impfstoffe, so wie wir sie auch schon für BTV8 hatten. Und wenn man sich die Zeitschiene, den Zeitplan dort ansieht, dann war das sehr, sehr schnell, weil wir haben das erste Auftreten dieses Virus in Holland im September und wir haben dann im Mai im Grunde die Impfstoffe, die dann auch im Grunde in allen diesen Ländern sofort freigegeben wurden zur Verwendung.
Warum hat denn die Ausbreitung dennoch so an Fahrt aufgenommen? Sie sprachen von einem erwarteten Tsunami. Warum passiert das trotz dieser Möglichkeit der Impfung?
Man muss wissen, dass die Hauptspezies, die diese Viremie hat, um es an die Knitzen weiterzugeben, sind Rinder. Und wir haben allein in Deutschland fast 12 Millionen Rinder. Also man schafft es gar nicht, einen kompletten Impfblock so schnell zu setzen. Und die Maßnahme ist ja keine staatlich verordnete, sondern eine freiwillige Impfmaßnahme. Und deswegen haben wir von vornherein auch darauf abgezielt, zu sagen, wir müssen die Tiere schützen, auch aus Tierschutzgründen, die am stärksten betroffen sind. Und das sind die Schafe. Damit stoppe ich aber natürlich nicht, dass das Virus sich trotzdem ausbreiten kann. Aber ich versuche damit so gut wie möglich die Folgen abzumildern. Und natürlich sind auch Rinder geimpft worden, aber eben nur ein Teil der Tiere. Und selbst beim Schaf ist es nicht so, dass in Wochen alle Tiere geimpft werden. Und schon gar nicht bei einer freiwilligen Maßnahme.
Es gibt ja auch jetzt schon registriert sehr viele verendete Schafe und sehr viele Betriebe, die wirklich stark betroffen sind, auch trotz Impfung. Kam die Impfung oder die Eilverordnung für einige Regionen zu spät?
Ich glaube, schneller wäre nicht möglich gewesen. Also wenn wir das mit 2006, 2007 vergleichen, mit BTV8, bis die Impfstoffe dann zur Anwendung kamen, ist mehr Zeit vergangen. Da war aber auch tatsächlich die Ausbreitung etwas langsamer. Aber auch dort war es so, man konnte nur noch etwa die Hälfte der Bundesrepublik vor der Ausbreitung schützen. Das heißt, diese Viren agieren so schnell, dass man es kaum schaffen kann, wenn kein Impfstoff schon im Kühlschrank quasi bereit liegt, rechtzeitig zu impfen. Ich denke, es ist wirklich das Schnellstmögliche getan worden, was jetzt zumindest für viele Schafe noch bedeutet, dass man sie schützen kann. Allerdings ist es so, dass erste Hinweise aus dem Feld vorliegen, dass es besser ist, Schafe zweimal zu impfen. Wir haben das jetzt auch offiziell empfohlen und auch einige der Impfstoffhersteller. Denn es scheint so zu sein, dass die Virulenz dieses Stammes, das könnte ein Faktor sein, tatsächlich einen etwas höheren Impfschutz braucht, um die Tiere wirklich vor schwerer Klinik zu schützen.
Am Ende ist es aber so, sie schützen nur vor der Sterblichkeit. Erkranken können die Schafe trotzdem.
Also es gibt dort alle Variationen. Es scheint anders zu sein, als wir das von BTV8 gewohnt waren. Dort war es so, dass die meisten Tiere auch vollständig vor dieser Virusausbreitung im Blut geschützt waren. Das haben die Hersteller diesmal schon in ihren Beschreibungen angedeutet, dass es nur eine Reduktion gibt und dass vor schwerer Klinik geschützt werden kann, dass es aber noch klinische Symptome geben kann.
Also die Schafe können erkranken, aber sterben wahrscheinlich nicht.
Ja, und gerade bei zweimal Vaccinierten ist dann die Wahrscheinlichkeit noch mal geringer. Das sind aber Dinge, die wir uns im Moment genau ansehen. Dadurch, dass alles jetzt sehr schnell ging, die Impfstoffe auch sofort zum Einsatz kommen mussten, liegen kaum belastbare Daten über Infektionsexperimente vor. Und wir verfolgen im Moment auch in Felduntersuchungen tatsächlich, wie verhalten sich geimpfte Tiere im Vergleich zu nicht geimpften, einmal Geimpfte im Vergleich zu zweimal Geimpften. Auch die holländischen Kollegen tun das, um genau diese Daten zu erfassen. Denn es ist sehr schwierig, in einer laufenden Welle zu entscheiden, war das Tier jetzt rechtzeitig geimpft, hatte es schon zwei Dosen etc.
Sie sprechen jetzt von einer Welle. Sie haben in einem anderen Interview mal von einem Tsunami gesprochen. Erwarten Sie den noch?
Das wird jetzt bis November laufen. Ob die Welle auch einen kurzen Knick macht, um dann im Oktober nochmal anzusteigen, das hängt tatsächlich von der Gesamtsituation ab. Je mehr Tiere jetzt schon infiziert werden, umso mehr sind dann auch ja geschützt durch die Infektion. Je stärker geimpft wird, auch zweimal geimpft wird, umso eher wird das auch einen Einfluss haben. Und das Wetter wird eine Rolle spielen. Wenn wir einen sehr warmen September, Oktober bekommen, kann das zu einer Verstärkung und Beschleunigung führen. Das sind so viele Faktoren, die dort zusammenwirken, dass wir nur sagen können, es wird bis wahrscheinlich Ende November weiterlaufen, in welcher Höhe und bis zu welcher Ausbreitung. Das können wir tatsächlich nur verfolgen. Selbst der Wind spielt dort eine Rolle, weil diese Knitzen, die nennt man auch Plankton der Lüfte, weil sie durchaus viele Kilometer verweht werden können. Und wenn dann infizierte Knitzen verweht werden, dann schafft das Virus an einem Tag plötzlich 30 Kilometer. Und das macht das so unberechenbar. Und es reicht tatsächlich eine infizierte Knitze, um ein weiteres Tier zu infizieren.
Über die Gründe für die Ausbreitung der Blauzungenkrankheit sprach ich mit Professor Martin Beer vom Friedrich-Löffler-Institut. Und jetzt ist es Zeit für die Meldungen von und mit Lucian Haas.
Fruchtfledermäuse haben den höchsten Blutzuckerspiegel aller Säugetiere. Einige dieser Fledermausarten ernähren sich hauptsächlich von süßen Früchten und Blütennektar. Sie erreichen Blutzuckerwerte, bei denen andere Säugetiere und auch der Mensch längst ins Koma fallen und möglicherweise sterben würden. Das berichten Forschende aus den USA nach Feldstudien in Südamerika. Dort fingen sie fast 200 Fruchtfledermäuse, um Blutproben zu nehmen. Die gemessenen Blutzuckerwerte erreichten teilweise mehr als 750 Milligramm Glucose pro Deziliter Blut. Sie lagen damit 6 bis 7 Mal höher als bei gesunden Menschen. Weitere Untersuchungen an diesen Tieren könnten helfen, neue Therapieansätze für Diabetes zu entwickeln, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution.
Das Event Horizon Teleskop sieht jetzt noch schärfer.
Das EHT ist ein Verbund von Radioteleskopen auf der ganzen Welt. Wertet man deren Daten gekoppelt aus, kann man unter anderem weit entfernte schwarze Löcher untersuchen. Das EHT hat bereits mehrfach bahnbrechende Aufnahmen von schwarzen Löchern geliefert, unter anderem von Sagittarius A im Zentrum der Milchstraße. Jetzt ist es gelungen, die Wellenlänge der Beobachtungen mit dem EHT noch einmal deutlich zu verkürzen, und zwar auf 870 Mikrometer. Mit der neuen Technik können schwarze Löcher künftig mit einer um gut 50% höheren Auflösung abgebildet werden, berichtet ein Team des EHT in The Astronomical Journal.
Bäume in der Stadt wirken sich positiv auf die Gesundheit der Menschen aus.
In Wohngebieten mit mehr Grün finden sich weniger Entzündungsmarker im Blut der Bewohner. Das zeigt eine Studie von Forschenden der University of Louisville im US-Bundesstaat Kentucky. Seit 2018 wurden im Rahmen des Projekts Green Heart Louisville in Teilen der Stadt gezielt tausende Bäume und Sträucher neu gepflanzt, in anderen Teilen nicht. Die Forschenden untersuchten Blut-, Urin- und Haarproben von Bewohnern der jeweiligen Stadtteile vor und nach den Begrünungsmaßnahmen. In den stärker begrünten Gebieten wiesen die Menschen um bis zu 20% niedrigere Werte von Biomarkern auf, die allgemeine Entzündungsprozesse im Körper anzeigen.
Ein Roboterarm macht Ultraschallbilder vom Herz.
Und zwar fast so gut, wie ein Herzspezialist vor Ort die Untersuchung durchführt. Das berichtet die Europäische Gesellschaft für Kardiologie. Forschende aus China haben das System entwickelt. Es kann eine Ultraschallsonde so präzise führen, dass komplexe Herzuntersuchungen ambulant möglich werden. Ein Kardiologe muss nicht vor Ort sein. Fernsteuerung und Datenaustausch erfolgen über 5G-Mobilfunk. In einem Test wurden 50 Herzpatienten mit beiden Verfahren untersucht. Die Echokardiogramme mit dem Roboterarm lieferten in 98% der Fälle die gleichen Ergebnisse wie die klassischen Untersuchungen. Das Verfahren könnte helfen, Patienten aus ländlichen Gebieten für Routineuntersuchungen lange Wege zu Spezialkliniken zu ersparen.
Der Start von Polaris Dawn ist erneut verschoben worden.
Und zwar wegen schlechter Wetteraussichten, wie das private Raumfahrtunternehmen SpaceX mitgeteilt hat. Weder heute noch morgen könne die Falcon 9-Rakete wie geplant abheben. Gestern hatte ein Heliumleck den Start verhindert. Während der sechstägigen Mission sollen sich die Raumkapsel Dragon mit 4 Astronauten an Bord bis zu 1400 Kilometer von der Erde entfernen. So weit wie noch nie seit den Apollo-Mondmissionen.
Sternzeit, 28. August. Forschen und kotzen für die Schwerelosigkeit. Der Airbus fliegt abrupt steil nach oben, erreicht 2 Kilometer Höhe den Scheitelpunkt und stürzt zurück zur Erde, bis die Piloten ihn wieder abfangen. Was nach einem Albtraum klingt, ist ein ganz normaler Parabelflug für Schwerelosigkeitsforschung. Während das Flugzeug genau einer parabelförmigen Bahn folgt, herrscht im Innern der gut gepolsterten Kabine für 22 Sekunden Schwerelosigkeit. In der Zeit arbeiten die Fachleute an Bord an ihren Experimenten. Bei den letzten Flügen im Juni ging es darum, was passiert, wenn Tropfen zusammenprallen. Wie sich zwei Stoffe vermischen, ist wichtig für medizinische Inhalatoren, die Kraftstoffeinspritzung in Motoren und für Beschichtungs- und Kühlverfahren. Viele Grundeigenschaften der Stoffe lassen sich nur ohne die sonst alles überlagernde Schwerkraft erfassen, beim Parabelflug oder auf der ISS. In einem anderen Experiment ging es darum, wie spezielle Kleidung, ein Exoskelett, feinmotorische Arbeiten in der Schwerelosigkeit unterstützen kann. Denn bei einem längeren Aufenthalt auf der Raumstation lässt die Fingerfertigkeit langsam nach. Bei den 2-wöchigen Messkampagnen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt werden pro Tag jeweils rund 30 Parabeln absolviert. Manchen Menschen an Bord schlägt der ständige Wechsel von Schwerelosigkeit und doppelter Schwerkraft beim Abfangen auf den Magen. Im Englischen tragen die Parabelflugzeuge, die auch bei der Ausbildung von Astronauten zum Einsatz kommen, daher eine sehr klare Bezeichnung: Vomit Comets. Kotzkometen.
Mit dieser Sternzeit von Dirk Lorenzen endet Forschung aktuell. Britta Fecke wünscht noch einen schönen guten Abend.